Willkommen zu Windtalks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die energiepolitische Lage, wie der Verband sie einordnet und was die Branche bewegt. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist die Präsidentin des BWE, Bärbel Heidebruck. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Wir nehmen auf, noch am Jahresanfang, auch wenn das Jahr schon ein paar Wochen alt ist, und ein Ereignis hat Berlin bewegt, hat aber, glaube ich, auch viele Menschen in Deutschland insgesamt bewegt. Und das war der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin. Für wen das jetzt schon zu lange her ist, Anfang 2026, ein Anschlag aufs Stromnetz Berlin, 30.000 Haushalte oder noch mehr ohne Strom und das für mehrere Tage. Bärbel, was sagt uns das über das Stromnetz?
Ja, dieser Anschlag hat mich schon sehr betroffen gemacht, weil es einfach gezeigt hat, wir sind da in Deutschland sehr, sehr anfällig. Und es ist auch so, wir kriegen solche Dinge offensichtlich nicht schnell repariert und wir haben auch, sind auch in dem Punkt nicht resilient. Also wir haben keine Ersatzstromversorgung. Dann in dem Fall, die Unternehmen und auch die Haushalte waren ja dann wirklich über mehrere Tage ohne Strom.
Was heißt das anfällig? Warum sind wir anfällig?
Es war jetzt offensichtlich nicht wahnsinnig kompliziert, da diesen Punkt zu finden. Das liegt auch daran, dass wir sämtliche Netze und Netzanschlüsse sind bei uns unglaublich transparent. Transparenz ist immer gut, aber Transparenz hat eben auch die andere Kehrseite, dass es eben für jemanden, der schaden will, es relativ einfach macht, gut verwundbare oder gute Treffer zu zielen. In dem Fall gut, so ein bisschen als
Nicht unnötig euphemistisch, sondern als Umschreibung des Erfolges der eigenen Zielsetzung, ja. Und du hast jetzt gesagt, es hat lange gedauert, das zu reparieren. Es war ein wirklich extrem langer Stromausfall. Gleichzeitig, ich habe Franziska Giffey zufällig gehört, die gesagt hat, bei vergleichbaren Stromausfällen in anderen Ländern hat es noch viel, viel länger gedauert. Also das lag nicht an der Effizienz der Behörden ausnahmsweise in diesem Fall, sondern es scheint technische Voraussetzungen gewesen zu sein, warum das ein bisschen länger gedauert hat.
Du zielst erstmal darauf ab, dass es in anderen Ländern deutlich länger dauert. Das ist so. Wir sind in Deutschland sehr, sehr sicher in der Stromversorgung. Wir haben sehr selten Stromausfälle. Aber dass es jetzt so lange gedauert hat, das zu reparieren, zeigt auch, dass wir da technische Standards haben, die offensichtlich nicht auf dem allerneuesten Stand sind.
Ja, man konnte dann in der Presse teilweise nehmen, dass irgendwelche Ölleitungen mit Stromleitungen verbunden werden sollten, das, was man sich erstmal gar nicht erschließen kann. Aber es sind einfach alte Leitungen, gewebeummantelte Leitungen, die ölgetränkt sind. Also ein relativ alter Standard einfach.
Genau, und das haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Folgen immer wieder gesagt, dass unser Stromnetz insgesamt vom Standard her, wir haben da wenig Instandhaltung gemacht, wenig erneuert, sodass wir da jetzt einfach auch so einen kleinen Berg vor uns her schieben.
Das heißt, die Netze müssen ertüchtigt werden auf breiter Ebene, unabhängig davon, was da jetzt angeschlossen wird.
Genau, die Netze sind im technischen Standard häufig nicht auf dem neuesten Stand. Und auch, darüber haben wir ja schon sehr oft gesprochen und da würde ich auch gerne heute noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch in der Digitalisierung sind sie einfach nicht auf dem Stand, wie wir ihn in anderen Ländern haben. Und ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, die deutschen Netze sind sehr dumm.
Was meinst du damit? Wir haben es hier an der Stelle schon mal gehabt, aber erklär doch nochmal, wie kann ein Netz überhaupt dumm sein?
Neulich in einer Pressekonferenz habe ich das ein bisschen mit einer Autobahn verglichen. Netze sind ja Autobahnen, sind Stromautobahnen, aber unsere Netze haben keinen funktionierenden Verkehrsfunk, haben kein Verkehrsleitsystem, können nicht gesteuert werden, haben letztlich auch keine ausgeschilderten Umleitungen, sind einfach so, wenn Stau ist, ist Stau und keiner weiß, warum und wieso und wie man den umgehen könnte.
Und sie sind offensichtlich auch marode. Es gibt diverse Schlaglöcher.
Genau, wir haben da diverse Baustellen. Und statt aber jetzt das System anzupassen, zu sagen, wir müssen genau gucken, wo ist das Schlagloch, wie kann ich den Verkehr da leiten, das wäre dann die Digitalisierung, dass ich sage, ich als Netzbetreiber weiß an jeder Stelle im Netz, wann da was los ist und kann damit den Verkehrsfluss beziehungsweise den Stromfluss auch digital steuern, damit ich eben zu einer gleichmäßigen Verteilung und einem gleichmäßigen Fluss komme. Das wäre ja effizient und sinnvoll.
Also mit anderen Worten, das, was wir auf der Autobahn mittlerweile kennen, digitale Anzeigen, die bedarfsgerecht bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote oder so aussprechen, sowas gibt es im Netz nicht?
Sowas gibt es im Netz quasi nicht, insbesondere im Übertragungsnetz gibt es das nicht. Das heißt also, wenn ich nicht weiß, zu welchen Zeiten besonders viel Verkehr ist oder nicht, muss ich immer, damit es nicht zu Stau kommt, muss ich dann sehr viel Puffer einbauen. Das heißt, ich baue einfach Kapazitäten ein, die ich zu manchen Zeiten vielleicht brauche, zu anderen nicht. Aber ich kann es nicht bedarfsgerecht steuern. Und das ist ein ganz großes Problem unserer Netze. Und das macht den Netzausbau natürlich auch teuer, weil ich immer diese Kapazitäten ja vorhalten muss.
Jetzt hast du Übertragungsnetz gesagt. Das heißt, nochmal, um das klar zu machen, da geht es jetzt nicht um mich als Endverbraucher und den Anschluss meiner Wallbox oder meiner Aufdachanlage, sondern...
Wir haben jetzt die Übertragungsnetze angesprochen. Das sind die Hochspannung- und Höchstspannungsnetze, 110 kV, 380 kV. Das sind eben die Hochspannungsleitungen, die wir kennen. Was du jetzt angesprochen hast, sind die Verteilnetze. Da haben wir im Kleinen das gleiche Problem. Deswegen haben wir ja auch immer dafür plädiert, wir brauchen da Smart Meter, damit du als Hauseigentümer oder als Wohnungseigentümer mit einer PV-Anlage, dass du da wirklich auch die Möglichkeit hast, dich bedarfsgerecht, verkehrsfunkgerecht einfach zu verhalten.
Das sind wirklich zwei unterschiedliche Netze. Die sind natürlich verknüpft an bestimmten Punkten, aber es sind zwei Netze. Und in beiden haben wir Probleme damit, dass sie dumm sind.
Genau, in beiden Netzen haben wir das Problem, dass sie nicht transparent genug sind, dass ich nicht genug nachvollziehen kann, was passiert eigentlich zu welcher Zeit im Netz und dass ich mich dadurch nicht entsprechend verhalten kann. Und deswegen immer, wenn ich nicht im Moment reagieren kann, brauche ich einfach Puffer. Das heißt, ich muss es größer dimensionieren, um für bestimmte Fälle und um dem Stromausfall natürlich vorzubeugen, dafür brauche ich dann eben größere Puffer, größere Kapazitäten. Und wenn wir die nicht bräuchten, wenn wir eben die Netze besser kennen würden, besser digitalisiert hätten, dann könnten wir damit auch wirklich Kapazitäten sparen und Geld sparen.
Dann könnte ich statt 5 Spuren 3 Spuren bauen und die Leute sinnvoll umleiten, wenn es Engpässe in einem Verkehrsknotenpunkt gibt.
Genau, ich würde jetzt nicht pauschal dafür plädieren, einfach die Stromleitung insgesamt kleiner zu bauen, also 3-spurig, sondern ich würde schon davon ausgehen, wir haben einen steigenden Strombedarf, wir haben auch irgendwann wieder eine wachsende Wirtschaft, wir haben auch eine wachsende Elektrifizierung. Von daher, wir brauchen den Leitungsausbau, wir brauchen zusätzliche Kapazitäten, aber wir brauchen auf jeden Fall auch die Intelligenz in den Netzen. Wir müssen beides tun.
Und du hast an anderer Stelle ja auch schon betont, dass wir, was die Netze aus und die Ziele des Netzausbaus und den Strombedarf angeht, dass wir auf jeden Fall optimistisch sein sollten, um auch einen Puffer einzuplanen für Wirtschaftswachstum, für vielleicht noch unvorhergesehene Dinge wie KI etc.
Ja, du hast es gerade gesagt, es könnte ja mal wirklich sein, dass wir Wirtschaftswachstum haben. Das hast du jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Natürlich müssen wir daran glauben in Deutschland, dass wir Wirtschaftswachstum haben. Und gerade wenn wir sehen, was für Planungszeiträume wir jetzt für Netze haben, dann können wir es uns im Moment überhaupt gar nicht leisten zu sagen, auch weil es im Moment vielleicht so aussieht, dass wir doch nicht so viel Energie bräuchten, deswegen planen wir mal nicht. Wir müssen auf jeden Fall auf Zuwachs planen. Wir haben da lange Vorlaufzeiten, das hat die Vergangenheit gezeigt.
Hast du eine Größenordnung? Was sind das für Vorlaufzeiten? Reden wir über 2-3 Jahre oder eher über noch längere Zeiträume?
Eher länger, eher über 10-15 Jahre, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir merken jetzt, 2017, als wir den Einbruch bei den Erneuerbaren haben, da war bei vielen Netzbetreibern so dieses Bewusstsein, auf vielleicht kommt das ja doch alles nicht und vielleicht kommen die Batteriespeicher nicht. Und man hat nicht darauf gesetzt, dass das kommen wird. Und das fällt uns jetzt heute auf die Füße.
Das fällt uns jetzt heute auf die Füße. Gleichzeitig hast du in der Pressekonferenz, vergangene Woche war es, glaube ich, gesagt, dass wir eigentlich sehr gut dastehen, was die Ausbau- und Genehmigungszahlen beim Wind an Land angehen, richtig?
Das ist so. Wir haben bei den Genehmigungen, haben wir jetzt wirklich Fahrt aufgenommen. Wir haben sehr, sehr gute Genehmigungszahlen.
Und was heißt das für die Netze, wenn die Genehmigungszahlen so gut sind?
Das heißt natürlich, dass der Netzausbau noch schneller werden muss, dass auch das Intelligentwerden der Netze schneller werden muss. Und das heißt natürlich auch, das haben wir auch schon oft darauf eingegangen, dass sich eben mehr Umleitungen, Bedarfshaltestellen, Parkplätze brauche. Das heißt also, ich muss Ausweichstellen für den Strom schaffen, wenn das Netz überlastet ist. Ich brauche dafür Speicher, ich brauche dafür Elektrolyseure und ich brauche natürlich auch den Stromverbrauch direkt vor Ort. Der kann über Direktbelieferungen, über regionale Netze, über regionale PPAs, kann das eben realisiert werden, damit ich eben ein Ventil habe, wenn das Stromnetz insgesamt überlastet ist, dass ich den Strom vor Ort verbrauchen kann, damit eben jede Kilowattstunde auch wirklich genutzt wird.
Bärbel, du hast jetzt an verschiedenen Stellen betont, dass wir enormen Bedarf an Modernisierung haben und dass wir bei den Netzen einiges zu tun haben. Das Einfachste wäre doch jetzt eigentlich, die Netze erstmal ein Stück weit zu entlasten. Also wenn eine Autobahn total verstopft ist, dann kann ich ja nicht immer mehr Verkehr drauf lassen. Ich muss sie doch einfach ein Stück weit entlasten, oder?
Ja, jetzt spielst du auf das den Vorschlag an, den ja auch Leo Birnbaum gemacht hat, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mit den Erneuerbaren ein bisschen langsamer werden.
Ist das nicht überzeugend zu sagen, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Last aus dem Netz rausnehmen, wir können das nicht immer weiter
fordern. Na, das wäre ja ungefähr so, als wenn ich sagen würde, okay, die Autobahnen sind zu voll oder die sind marode, deswegen produziere ich jetzt keine Pkw mehr. Das, auf die Idee würde ja auch gar keiner kommen. Also von daher glaube ich jetzt, die Erneuerbaren zu verlangsamen, das wäre einfach, den Ausbau zu verlangsamen, wäre einfach der falsche Schritt. Und was wirklich ganz spannend ist, 2017 haben sich die Netzbetreiber selber mal committed, dass sie sagen, als erstes muss die Effizienz im Netz erhöht werden, dann muss die Netzplanung optimiert werden, dann müssen Flexibilitäten angereizt werden, dann muss das Netz ausgebaut werden. Und erst als Ultima Ratio, also wenn ich das alles getan habe, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich Anlagen abregel, ob ich erneuerbaren Zubau verlangsame. Aber wir stellen alle fest, diese ganzen Punkte vorher, die haben wir alle noch nicht getan. Trotzdem
wird die Logik umgedreht.
Ja, von daher ist das so, als ob ich jetzt sagen würde, okay, weil ich eben die Autobahn nicht repariert habe, deswegen baue ich keine Pkw mehr. Davon wird die Autobahn ja ehrlich gesagt auch nicht heile. Und von daher, glaube ich, ist das der falsche Weg, abgesehen davon, dass es volkswirtschaftlich einfach auch falsch wäre. Wir brauchen die Erneuerbaren, wir brauchen die Energie, wir brauchen den Strom. Deswegen müssen wir jetzt wirklich mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir die Schlaglöcher auf der Autobahn, sprich die Baustellen in den Netzen, dass wir die behoben können, dass wir Verkehrsleitsysteme integrieren, also die Netze intelligenter machen, dass wir einen wirklich vernünftigen Verkehrsfunk etablieren, der eben Netze so auslasten lässt. Dazu gehört auch, dass ich Batteriespeicher oder andere Verbraucher, dass ich sie steuern kann als Netzbetreiber. Auch das kann ich im Moment technisch noch nicht als Netzbetreiber.
Was heißt das konkret? Wenn ich einen Batteriespeicher anschließen möchte, dann darf ich das, aber er wird irgendwie nach einer Excel-Tabelle, die 3 Tage im Voraus ausgefüllt wird, gesteuert oder wie funktioniert das?
Naja, tatsächlich funktioniert es so in Bayern bei Solaranlagen, die haben Batteriespeicher und da gibt es eine klare zeitliche Vorgabe, um die Mittagszeit dürfen die Batteriespeicher halt nicht ins Netz einspeisen. Das ist klar voraussehbar, das kann man machen.
Das und bei Solar macht es in gewisser Weise Sinn, weil mittags scheint halt die Sonne am stärksten.
Ja, aber nicht immer. Vielleicht habe ich auch einen regnerischen Mittag und dann macht es keinen Sinn. Also von daher, das ist einfach viel zu unflexibel. Es müsste so sein, wenn man sich auf so flexible Netzanschlussverträge, wie sie die Netzbetreiber fordern, einlassen würde, dann müssten die Netzbetreiber auch wirklich in der Lage sein, in dem Moment eventuell einen Batteriespeicher eben nicht ins Netz einspeisen zu lassen. Damit würde ich deutlich mehr Flexibilität schaffen, aber dafür müsste ich auf diesen Batteriespeicher zugreifen können und dafür, jetzt beißt sich wieder in den Schwanz, dafür brauche ich die Digitalisierung, dafür brauche ich intelligente Netze, damit ich überhaupt sehe, was im Netz vor sich geht und damit ich auch die technische Möglichkeit habe und dann natürlich auch die rechtliche Möglichkeit, auf diesen Batteriespeicher zuzugreifen und ihn so netzdienlich und systemdienlich, das ist das Wichtigste, wie möglich einzusetzen.
Also, du hast jetzt sehr überzeugend, finde ich, dargelegt, dass wir im Bereich der Netze noch einiges zu tun haben, um resilienter zu werden gegen infrastrukturelle Angriffe, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und um überhaupt das in Jahre gekommene Stromnetz mal wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt, die Netzbetreiber, wenn man es ganz hart formulieren will, haben vielleicht ihre Hausaufgaben einfach nicht richtig gemacht. Wie ist es denn mit den Betreibern von Erneuerbaren? Haben die ihre Hausaufgaben gemacht? Du hast auf der Pressekonferenz Wind an Land vergangene Woche gesagt, ja, die Genehmigungszahlen, die Ausschreibungszahlen sind gut. Das heißt, wir erreichen unsere 2030-Ziele bei den Erneuerbaren, ja?
Wir auf erneuerbaren Seite, also auf Projektiererseite, wir stehen dafür bereit. Wir haben die Genehmigungen, wir gehen in die Ausschreibungen. Jetzt haben wir neben den Netzen natürlich noch die zusätzliche Herausforderung, dass die Ausschreibungsmengen nicht ganz wirklich richtig berechnet worden sind. Also um die Ziele 2030 von 115 GW zu erreichen, bräuchten wir noch ungefähr 12 Gigawatt Ausschreibungsvolumen mehr über die Jahre.
Warum 12 Gigawatt? Rein rechnerisch müssten doch die 10 Gigawatt, die wir im Moment pro Jahr haben, also wenn man das jetzt so hochrechnet, 10 Gigawatt pro Jahr kommen drauf, müsste es doch reichen, oder?
Ja, man hat das gedacht, dass das reichen würde. Man hat aber dabei das Repowering völlig unterschätzt. Das heißt, es wird ein ganz großer Teil von alten oder älteren Anlagen wird abgebaut. Die hat man nicht abgezogen. Und so haben wir eben jetzt berechnet, dass ungefähr 12 Gigawatt fehlen. Und es ist ja auch so, wenn wir die 2030 haben wollen, diese Anlagen, wenn die dann produzieren sollen, dann müssen sie spätestens 2028 einen Zuschlag in der Ausschreibung gehabt haben, weil wir ja diese Realisierungsdauer, die Bauphase von ungefähr mindestens 2 Jahren haben.
Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt einen kleinen Turbo zünden und ein bisschen was drauflegen auf die 10 GW.
Genau, wir müssten jetzt die Ausschreibungsmenge erhöhen, vielleicht in 2 Abschnitten, dieses Jahr 6, nächstes Jahr 6 Gigawatt, damit wir dann wirklich 2030 auch die Strommenge zur Verfügung haben, die wir dann brauchen werden.
Und leistbar wäre das? Es gibt genug Projekte, die genehmigt sind. Es gibt genug Projekte in der Pipeline, die das machen könnten.
Auf jeden Fall. Die Genehmigungszahlen zeigen ja, die Ausschreibung des letzten Jahres waren fast alle überzeichnet. Die Ausschreibung dieses Jahr werden ebenso überzeichnet sein. Also wir sehen, da sind Projekte da. Und die Projekte sind ja auch, die sind geplant, die sind finanziert. Da ist Geld für ausgegeben worden. Also auch volkswirtschaftlich wäre es eben sinnvoll, diese Projekte jetzt schnellstmöglich zu realisieren. Natürlich wird das auch eine Herausforderung, die wir dann haben in den Transporten bei den Anlagenherstellern. Aber da bin ich wirklich zuversichtlich, dass die Branche das bestmöglich realisieren kann.
Und Herausforderung bei den Anlagenherstellern ist ja von der anderen Seite gesehen volle Auftragsbücher, Aufschwung der Wirtschaft, eigentlich auch was die Politik will. Also
auf jeden Fall, weil, haben wir auch schon oft erwähnt, immer auch bei den vollen Auftragsbüchern für die Hersteller gibt es auch volle Auftragsbücher für die Zulieferer, gibt es Arbeitsplätze, gibt es eben insgesamt Wirtschaftskraft, die dann entsteht.
Vielen Dank, Bärbel. Mich hast du überzeugt.
Das ist schön, das freut mich. Dann hoffe ich, dass ich auch in der Politik den einen oder anderen vielleicht zum Nachdenken gebracht habe und vielleicht auch den einen oder anderen Netzbetreiber davon überzeugt hat, dass wir jetzt gemeinsam uns an einen Tisch setzen müssen, Lösungen finden müssen und auf jeden Fall beim Netzausbau und bei der Netzdigitalisierung einen Turbo einlegen müssen.
Hervorragend. Bärbel, eine letzte Sache, bevor wir diesen Podcast für heute beenden, und zwar Werbung in eigener Sache. Wir beide sind auf der E-World in Essen und sprechen dort über die Themen, die wir sonst auch sprechen, aber wir machen das live.
Ja, das wird super spannend. Das ist ja das erste Mal, dass wir das live machen. Ich freue mich echt drauf.
Ich freue mich auch. Dazwischen hören wir uns nochmal, aber ich freue mich jetzt schon auf die E-World in Essen. Bärbel, vielen Dank für heute.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Redaktion Hildi Thüring, Schnitt und Artwork Christian Morave. Ihr findet uns da, wo es Podcasts gibt und im Internet unter www.wind-talks.de.